Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag und zu Gast ist Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin der Taz. Willkommen im Studio.
Ja, hallo.
Ich habe mir gedacht, wir fangen mal unkonventionell an. Mario Götze ist wieder dabei, Robert Lewandowski nicht. Der ist jetzt weg. Interessiert Sie das?
Ich habe null Ahnung, genau null. Aber ich weiß, dass beide Namen irgendwie was mit Fußball zu tun haben.
Ja, und damit haben wir den Auftakt der Fußball-Bundesliga in dieser Sendung auch schon genügend abgebildet. Bevor wir zu den wirklich relevanten Themen dieser Woche kommen, haben Sie noch was, was Sie in ähnlicher Länge wie den Fußball vielleicht kurz einbringen möchten?
Ja, also dass es mir wirklich Sorgen macht, dass es einfach nicht regnet. Also das ist dramatisch und wäre eine eigene Sendung wert.
Und auch nicht so lustig.
Ja, genau.
Nicht lustig ist es auch, was gerade in Taiwan passiert oder rund um Taiwan. Darüber sprechen wir gleich. Nancy Pelosi, die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, ist eine eigenwillige Frau. Und deswegen ist sie trotz aller Sicherheitsbedenken Anfang der Woche nach Taiwan gereist und hat damit ein Zeichen gesetzt. Es war der ranghöchste Besuch aus der US-Politik seit einem Vierteljahrhundert. China hatte schon vor dem Besuch mit ernsthaften Konsequenzen gedroht, weil es nach wie vor Anspruch auf die Insel erhebt und sie nur als abtrünnige Provinz betrachtet. Jetzt war Pelosi da und deswegen gibt es seit Donnerstag Militärmanöver vor Taiwans Küste und seit gestern auch die Ankündigung, den politischen Austausch mit den USA auf verschiedenen Ebenen runterzufahren. Ulrike Herrmann, die Wirtschaftskorrespondentin der Taz, ist bei mir. Frau Herrmann, man kann das ja unverantwortlich finden, was Pelosi da getan hat. Man kann aber auch sagen, klare Haltung gegenüber China zeigen, richtig und wichtig. Wozu tendieren Sie?
Ja, also ich glaube, dass es richtig ist, zu zeigen, dass man Taiwan unterstützt. Also man muss sich klar machen, dass die US-Geheimdienste sicher wissen und Xi Jinping hat es selber auch angedeutet, dass eigentlich der Plan der Chinesen ist, Taiwan zu erobern. Und zwar war der Plan, man will erstmal Xi Jinping da auf Lebenszeit bestätigen auf dem Kongress Anfang Herbst und danach wollte man sich dann dem Thema Taiwan widmen und eben die Insel einnehmen. Das heißt, es war maximale Aggression seitens der Chinesen schon geplant. Und bisher war ja die Haltung immer, man muss die Aggressoren befrieden und man darf nicht eskalieren. Deswegen hat der Westen ja nach der Annexion der Krim durch die Russen 2014 eigentlich nicht viel gemacht. Und die Ukraine hat sozusagen diese gesamte geopolitische Strategie des Westens völlig verändert, weil man jetzt das Gefühl hat, okay, man hätte Putin vorher abschränken müssen, damit er nicht in die Ukraine geht, nicht hinterher. So, und die Lektion wird jetzt auf Taiwan angewendet. Man weiß ja, Xi Jinping will einmarschieren, also treibt man jetzt schon den Preis hoch.
Das ist die Frage. Auf der anderen Seite, dass Xi Jinping einmarschieren will, das weiß man, das geht im Moment in den Diskussionen ja manchmal so ein bisschen unter. Eigentlich seit Anfang der 70er Jahre, das ist in den Taiwan-Papieren damals festgelegt worden, dass er das tun will, das als historische Mission sieht. Man könnte sagen, in so einer Krise wie jetzt vor dem Hintergrund eben des Krieges Ukraine, ist es noch unverantwortlicher und vielleicht doch ein unnötiger Besuch, zumal Pelosi ja quasi mit leerem Koffer angekommen ist, also ohne wirkliche politische Inhalte.
Ja, aber das war ja vielleicht auch gar nicht schlecht, nicht? Also, dass man da sozusagen mit verteilten Rollen spielt. Pelosi ist nur in Anführungsstrichen die Vorsitzende des Repräsentantenhauses. Sie ist nicht der US-Präsident. Also Biden hat sich ja total bedeckt gehalten. Pelosi ist da sozusagen offiziell ganz alleine gefahren. Aber natürlich hätte man sie in den USA stoppen können, wenn man das unbedingt gewollt hätte. Nicht? Wollte aber offenbar keiner ganz so dringend. So, es ist ein Zeichen. Also das Zeichen ist, wenn China Taiwan angreift, wie auch immer, dass dann die Konsequenzen hoch sind. Also sprich, dass man auf jeden Fall ganz harte Wirtschaftssanktionen verhängen wird.
Mhm. Es erinnert tatsächlich an die Situation Ukraine-Russland, wo im Februar auch niemand geglaubt hat, dass Putin wirklich einmarschieren würde. Ich habe es die Woche schon gesagt, es ist eigentlich Wahnsinn, wenn man sagt, es ist nur in Anführungsstrichen ein politischer Besuch gewesen. Natürlich ein extrem symbolkräftiger, aber da sagt China, wenn ihr das macht, dann schießen wir. Ob es jetzt wirklich dazu kommt, aber es zeigt nochmal, wie fragil die ganze Welt ist im Moment, oder?
Ja, das stimmt. Und für den Westen ist eben die Frage ganz prinzipiell, und das hat sich eben seit der Ukraine dann verschoben, lassen wir es zu, dass die Aggressoren definieren, was eine Provokation ist. Also China sagt, es ist eine Provokation, wenn ihr nach Taiwan fahrt. Und bisher hat dann der Westen immer gesagt, okay, dann fahren wir eben nirgendwo hin. Jetzt nach der Ukraine hat man gesehen, man darf diese Aggressoren nicht befrieden, sondern ganz im Gegenteil, man muss ganz klar machen als Westen, dass man sich dagegen wehren wird. Ja, insofern ist die ganze diplomatische und militärische Lage völlig verändert. Nochmal zurück zu der Tatsache, dass China eigentlich immer gesagt hat, es will Taiwan zurückhaben. Das stimmt. Aber natürlich war das früher egal, was China zu dem Thema gesagt hat, weil China ein armes Land war, ganz schwach. Jetzt ist China sehr reich und vor allen Dingen investiert es enorme Summen in sein Militär. Nach den USA ist China das größte Militärgebiet der Welt. Und darauf muss man natürlich dann anders reagieren.
Aber Sie sagen es, China ist sehr reich, auch deshalb, weil es eine Wirtschaftsmacht ist. Auch deshalb glaubt keiner, dass es zum jetzigen Zeitpunkt wirklich in der Intention Chinas liegen könnte, Taiwan anzugreifen, weil die wirtschaftlichen Folgen nicht nur die Welt als solches, sondern auch China selbst heftig treffen würden, oder?
Ja, genau. Also China hat ja keine Rohstoffe, von denen die Welt abhängig ist. Also sie haben jetzt nicht so einen Hebel wie die Russen mit ihrem Gas, das sie jetzt als Waffe benutzen können. Natürlich ist China mit seinen Exporten extrem wichtig für die Welt. Viele Teile in Deutschland, auch in der Industrie, in der VW, ob das jetzt die Autos sind oder sonst wo, kommen ja direkt aus China. Insofern würde der Westen hart getroffen, wenn es jetzt Sanktionen gäbe. Umgekehrt ist es aber so, dass tatsächlich China ja davon lebt, zu exportieren. Und kann auf diese Exporte nicht wirklich verzichten. Es ist ja jetzt schon durch Corona stark geschwächt. Und China hat eine Bevölkerung, die ja eigentlich erwartet, dass es ständig aufwärts geht. Anders als die Russen. Die Russen sind ja schon leid gewöhnt. Das ist in China nicht so. Jetzt ist natürlich, weiß man nicht, Sanktionen haben immer den Effekt, dass das Land dann zusammensteht. Also dann, wenn jetzt Sanktionen kämen, aus meiner Sicht dann zwingend, falls Taiwan angegriffen würde, dann würde die Erzählung in China selbst natürlich lauten, der Westen ist böse, der will uns unser Taiwan nicht gönnen.
Natürlich.
Die strafen uns jetzt und dann gibt es so eine nationalistische Welle und alle stehen zusammen. Auf der anderen Seite, ob das dann wirklich durchgehalten werden kann in China, ist schon die Frage, weil Corona ja da schon stark zuschlägt und immer noch so viele Millionen auf dem Land leben, die eigentlich in die Wirtschaft erst noch integriert werden müssen. Es ist ja nicht so, dass alle Chinesen der Armut schon entkommen wären. So insofern, wenn dann das Wohlstandsversprechen plötzlich stark ins Wanken kommt, ist das ein Risiko für die Kommunistische Partei, würde ich sagen, dass sie vielleicht dann doch nicht so eingehen wollen.
Ja, deswegen, wie hoch schätzen Sie, ich meine, es ist reine Spekulation im Moment, aber die reale Gefahr, dass es zu einem militärischen Konflikt in naher Zeit kommen kann?
Also ich glaube, dass die Chinesen Taiwan nicht direkt angreifen werden, weil das ist eine Lektion aus der Ukraine. Den Russen ist es ja nicht gelungen, trotz einer riesen Schwarzmeerflotte Odessa von der See anzugreifen, also weil das Gebiet dann vermint war, weil der Strand vermint war, das Meer war vermint, alles war vermint. Ich meine, genau diesen Trick werden die Taiwanesen natürlich auch anwenden. Auch aus der Vergangenheit, Zweiter Weltkrieg, man weiß, dass Landungsoperationen von der See extrem verlustreich sind. Das ist sozusagen die schlimmste Schlachtanordnung, die es gibt. Und die Chinesen haben zwar 1 Million Soldaten, aber gleichzeitig haben sie eine Ein-Kind-Politik. Das heißt, jeder Sohn ist heilig, der darf eigentlich nicht fallen. Mhm. Das heißt, die Chinesen dürfen gar keine Soldaten in einem Krieg verlieren, haben auch nie Krieg geführt, keine Kriegserfahrung und so weiter. Das ist alles total riskant. Also werden sie Taiwan nicht direkt angreifen, sondern sie werden das machen, was sie jetzt schon in den Manövern zeigen. Sie werden Taiwan sozusagen einkesseln, blockieren, abschotten. Sie werden die Seewege und auch wahrscheinlich den Luftraum schließen, sodass Taiwan dann sozusagen da nicht mehr exportieren kann. Das ist für die Chinesen aber auch schwierig, weil die wichtigsten Halbleiter kommen aus Taiwan. Auch nach China gehen im Augenblick die Halbleiter. Das wäre natürlich blöd dann, wenn man dann ohne diese taiwanesischen Halbleiter da sitzt. Also im Augenblick ist das kompliziert für die Chinesen, Taiwan tatsächlich anzugreifen. Ja, keine Ahnung. Also das ist letztlich ist das so wie Kreml-Astrologie, nicht? Ganz genau weiß man nicht, wie diese sehr mächtigen Männer dann am Ende ticken und wie viel Einfluss sie tatsächlich dann in ihrer eigenen Organisation haben.
Das Stichwort Ukraine ist eben schon ein paar Mal gefallen. Wir reden über den Krieg in der Ukraine jetzt. Mittlerweile geht er in den 6. Monat und das Ende ist nach wie vor nicht absehbar. Laut Einschätzung des britischen Geheimdienstes steht der Kriegsverlauf in der Ukraine jetzt kurz vor dem Eintritt in eine neue Phase. Die Kämpfe würden sich verschieben, schwerpunktmäßig in den Süden auf die fast 350 Kilometer lange Linie im Südwesten. Frau Herrmann, wenn ich das im Vorgespräch richtig verstanden habe, ist das auch Ihre Wahrnehmung, dass dieser Krieg jetzt in eine neue Phase geht, ne?
Ja, genau. Also wir haben jetzt sozusagen die dritte Phase. Die erste Phase, alle erinnern sich, Putin dachte, es gibt einen Blitzkrieg. In 3 Tagen hat er Kiew erreicht und erobert. Dazu ist es ja nicht gekommen. Ganz im Gegenteil, die russische Front ist praktisch kollabiert und dann fluchtartig hat sie die nördliche Ukraine wieder verlassen. Dann kam Teil 2, waren auch alle dabei. Das neue strategische Ziel war der Donetsk, nicht? Luhansk und Donetsk. Luhansk hat man tatsächlich komplett erobert, aber bei Donetsk fehlt ungefähr noch die Hälfte. So, jetzt werden die Soldaten, und das ist dann eben Phase 3, aus dem Donetsk abgezogen in den Süden, also in den Raum Cherson, um da die Stellungen zu halten gegen die Ukraine. So, das zeigt natürlich, dass das nichts mehr wird mit dem Donetsk. Wenn da keine Soldaten sind, die angreifen können, dann wird man dieses Gebiet auch nicht mehr erobern. Man muss allerdings sagen, auch als noch alle Soldaten im Donetsk waren, kam man eigentlich nicht wirklich voran. Und da war schon die Einschätzung der Experten, dass man diese Stadt Bachmut, die eigentlich als nächstes dran gewesen wäre, schon nicht mehr würde erobern können, weil das einfach nicht mehr reicht, kräftemäßig. Und das ist genau das Grundproblem, dass die Russen insgesamt zu wenig Soldaten haben, um dieses riesige Gebiet erstens zu halten und zweitens dann auch noch Territorium zu erobern. Und der jetzige Teil, also der dritte Teil, wird dann eben letztlich eine Defensivstrategie der Russen sein. Also sie werden jetzt versuchen, das zu halten, was sie schon haben, nicht? Und das wird schon schwierig genug.
Haben Sie den Eindruck, Russland hat sich übernommen da mit seinen Ambitionen am Anfang?
Ja, genau. Es ist unmöglich, also strategisch unmöglich, ein so großes Gebiet wie die Ukraine mit 44 Millionen Einwohnern mit irgendwie 150.000 Soldaten zu erobern. Es geht nicht. So, und insofern war diese völlig wahnsinnige Idee von Putin in ihrem Wahnsinn konsequent zu sagen, wir machen hier einen Blitzkrieg. Nicht? Dass er dachte, dass er die Idee hat, er will einen Blitzkrieg machen, lag genau daran, dass alles andere nicht durchzuhalten ist. Nur ein Blitzkrieg war natürlich auch nicht möglich. Also es war an sich von vorne bis hinten die wahrscheinlich dümmste Idee seit dem Zweiten Weltkrieg, einen Krieg gegen die Ukraine anzufangen.
Und trotzdem haben wir jetzt 6 Monate Krieg und immer noch ist die Frage, wie kann dieser Krieg enden, vor allem wann wird er es endlich? Wir hören dazu mal den Militärhistoriker Sönke Neitzel von der Uni Potsdam, der sich diese Woche dazu geäußert hat.
Kriege werden begonnen, weil Staaten meinen, einem Gegner mit militärischen Mitteln den Willen aufzuzwingen. Und Kriege werden beendet, weil entweder das gelingt, das mit militärischen Mitteln den Willen aufzwingen, oder weil man merkt, man kommt damit nicht so recht weiter, die eigenen Kräfte gehen aus und man muss sich, weil das Militär nicht ausreicht, auf einen Kompromiss einlassen. Und ich sehe genau diesen Zwang zurzeit nicht.
Das heißt aber auch, Frau Herrmann, dieser Krieg wird erstmal weitergehen.
Ja, also ich sage ja jetzt nicht, dass die dritte Phase demnächst endet. Alles, was ich sage, ist, man sieht eben, dass jetzt eine dritte Phase anfängt, dass diese Phase darin besteht, dass die Russen versuchen, das zu halten, was sie haben. Das ist natürlich nicht das Kriegsende. Zumal ja die Ukrainer versuchen werden, dann immer wieder doch Teile zurückzuerobern. Und das, was den Russen ja solche Schwierigkeiten macht, nämlich das mit den westlichen Waffen, also vor allen Dingen natürlich den Raketenwerfern aus den USA, jetzt in die hinteren Linien der Russen gefeuert werden kann. Und zwar hochpräzise kann man jetzt auf ukrainischer Seite die Nachschubwege ständig stören. Das sind ja Hochpräzisionswaffen, diese Mehrfachraketenwerfer, die feuern nicht einfach wahllos in der Gegend rum. Das wird also auch für die Russen wahnsinnig schwierig, da die Verteidigung noch zu organisieren. Nur natürlich, und da hat Herr Neitzel völlig recht, ist Putin noch nicht so weit, das einzusehen. Und das liegt natürlich auch daran, das wäre jetzt mal meine Einschätzung, dass Putins Schicksal selbst als Herrscher der Russlands oder als Diktator unmittelbar damit verknüpft ist, dass er Erfolg in der Ukraine hat. Jetzt ist ganz erkennbar, dass das ein Desaster ist und ein Misserfolg. Nur das kann er ja gar nicht zugeben, weil dann wäre er als Führer im Kreml weg.
Das wird er auf keinen Fall zugeben. Von daher ist die Frage, wie verhält sich der Westen? Macht er so lange weiter mit Sanktionen und Waffen liefern, bis Russland sich auf irgendeinen Kompromiss einlassen muss?
Ja, das ist die Ansage. Also das wird passieren. Also weil für den Westen steht hier alles auf dem Spiel. Also es ist so, dass Russland, das sagt ja auch Scholz immer, Russland darf nicht gewinnen oder anders gesagt, die Ukraine darf nicht verlieren. Das ist das strategische Ziel des Westens. Das ist auch definiert. Biden hat ja mal im April einen Text in der New York Times veröffentlicht, wo die strategischen Ziele des Westens klar definiert waren. Dazu gehört eben genau, Russland darf nicht siegen. Und ein anderer zentraler Satz ist, die Ukraine entscheidet, wann es zu einem Waffenstillstand kommt. Selenskyj sagt, wir werden unser Territorium nicht abgeben, also kommt es nicht zu einem Waffenstillstand. Bedeutet immer weiter Waffen aus dem Westen und immer weiter Sanktionen. Und man muss ganz klar sagen, dass die westlichen Sanktionen Russland schwer treffen. Also die Wirtschaft ist faktisch im freien Fall. Und wenn die jetzt immer weitermachen, dann ist Russland am Ende ein sehr, sehr armes Land, so ungefähr wie Nordkorea. Mit Atomwaffen. Aber Nordkorea hat ja auch Atomwaffen, nicht? Also die Fakt, das ist ja der Wahnsinn, nicht? Das Land zerstört, Russland zerstört sich in diesem Krieg selbst.
Ich bin armutsbetroffen gegen die zunehmende Kluft von Arm und Reich. Unter diesem Hashtag wird heute wieder in mehreren deutschen Städten zu Demonstrationen aufgerufen. Unter anderem in Berlin, Hamburg, München, Köln. Hintergrund sind natürlich die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise. Ulrike Herrmann, die Wirtschaftskorrespondentin der TAZ, ist bei mir. Sie bringen für dieses Thema ja die exakte Expertise quasi mit als Wirtschaftsfrau. Wegen der hohen Inflation sinkt jetzt sogar schon der Umsatz mit Lebensmitteln, habe ich gelesen, deutlich. Die Kauflaune insgesamt ja sowieso schon lange. Das macht's, wie wir wissen, nicht besser. Deswegen die ganz große Frage zu Beginn, kommen wir aus dieser Inflationsspirale in absehbarer Zeit wieder raus?
Also das Problem ist eben, dass es drei externe Schocks gab, die auch zum Teil alle noch wirken. Das eine ist Corona selbst. Das hat dann weltweit die Lieferketten schon mal durcheinander gebracht. Dann gab es den Ukraine-Krieg, der, wir sind alle dabei, vor allen Dingen Gas stark verteuert hat, auch weil Russland einfach kein Gas mehr liefert. Und das dritte ist, das wird oft in den Wirkungen unterschätzt, ist die Corona-Politik in China. Da wurden ja zwei Monate lang praktisch die Häfen in Shanghai geschlossen. Das hatte dann die Konsequenz, dass 3% aller Container vor Shanghai standen und da Schlange standen, bis man wieder da entladen konnten. Jetzt klingt ja 3% des Containervolumens erstmal nach nichts. Aber faktisch ist die Globalisierung so eng getaktet, dass das noch Monate dauern wird, bis die Container alle wieder an der richtigen Stelle sind. Und so lange gibt es eben Lieferengpässe und das treibt die Preise auch. So, und deswegen wird das jetzt mit der Inflation, weil das alles noch läuft, nicht so schnell enden. Und dann gab es in Deutschland auch noch ein spezifisches Problem, das muss man mal ganz deutlich ansprechen. Wir hatten hier enorme Entlastungspakete, die insgesamt 30 Milliarden Euro gekostet haben. Aber davon sind nur 2 Milliarden bei den wirklich Bedürftigen angekommen. Also es gab immer dieses Prinzip Gießkanne, nicht? Also Tankrabatt hat jeder gekriegt, auch der Porsche-Fahrer. Auch das 9-Euro-Ticket, sehr beliebt, hat den Nachteil aus meiner Sicht, dass das aber alle kriegen. Also auch Leute, die sich mühelos ein Bahnticket leisten können. Ich zum Beispiel habe jetzt ein 9-Euro-Ticket. Das ist Quatsch.
Das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt. Aber ja, das ist natürlich vielleicht auch bürokratisch so wahnsinnig schwierig, schnell umzusetzen anders, oder?
Nee, also man, also Hartz-IV-Empfänger, wer das ist, ist ja sowieso klar, nicht? Und ansonsten wäre der Trick gewesen zu sagen, okay, 9-Euro-Ticket kriegen arme Rentner, kriegen Studenten. Und dann hätte man, das wird ja jetzt auch gemacht, aber viel zu spät, das Wohngeld ausweiten müssen. Also, dass man Leute, die wenig verdienen, aber oberhalb des Hartz-IV-Satzes sind, dass die einfacher dann in solche staatlichen Maßnahmen kommen. Mhm. Aber dass jetzt jeder alles kriegt, nicht, das führt dann eben, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, zu dem Wahnsinn, dass man 30 Milliarden ausgibt und 2 Milliarden kommen dann bei den Bedürftigen an. Und es gibt Leute, die haben noch immer gar nichts gesehen, beispielsweise arme Rentner, nicht? Die haben noch nichts bekommen, außer das 9-Euro-Ticket. Also das finde ich ja richtig, dass arme Rentner ein 9-Euro-Ticket kriegen, aber das zeigt, sonst haben die nichts.
Ne? Auf der anderen Seite wird da auch immer wieder argumentiert, dass wir zuletzt die höchste Rentenerhöhung hatten seit langer Zeit. Ne? Das ist immer so eine Frage. 9-Euro-Ticket kann man ja sowieso in Frage stellen, weil es erstmal nur für 3 Monate ist. Ja, aber es hilft mir als armer Mensch, 3 Monate günstig Bahn zu fahren.
Ja, natürlich. Dann bräuchte man auch eine Anschlusslösung, das stimmt. Jetzt nochmal zu diesen hohen Renten. Vorher gab es aber keine Rentenerhöhung. Ne? Da wurden auch Nullrunden gefahren. Und dann war die Rentenerhöhung, also ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber gefühlt 5,8%. Klingt viel. Nur leider war ja die Inflation dann zwischenzeitlich bei 7,6. Das heißt, die hohe Rente hat die Inflation gar nicht ausgeglichen. Und wenn man sowieso schon kaum Rente hat, dann ist das natürlich ein Problem.
Nach wie vor, es braucht irgendwelche Lösungen, das sagen auch alle, weil auch noch gar nicht absehbar ist, was da wirklich auf uns zukommt, auf uns alle in Sachen Energiepreise. Ein Vorschlag, der nach wie vor seit Monaten diskutiert, Christian Lindner kann das Wort nicht mehr hören, Übergewinnsteuer, das ist das Murmeltier, das täglich grüßt bei ihm. SPD und Grüne wollen es eigentlich, FDP auf keinen Fall. Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, hat es diese Woche auch nochmal ins Spiel gebracht, hat gesagt, diese groteske Gier, so hat er es genannt, der Energiekonzerne, es müsse diese Übergewinnsteuer geben. Was halten Sie davon?
Ja, also man muss sagen, in Umfragen sagen 76% der Deutschen, dass sie eine Übergewinnsteuer wollen. Ganz generell muss man sagen, dass alle Unternehmen in Deutschland viel zu niedrig besteuert werden. Das ist ein strukturelles, langfristiges Problem. Ist ja die Idee, okay, wir machen einfach mal eine Sondersteuer für Energiekonzerne. Man muss ganz klar sagen, das ist natürlich in gewisser Weise willkürlich. Dann könnte man sich nämlich auch fragen, ja, warum macht man keine Sondersteuer noch für, sagen wir mal, Automobilkonzerne? Denn die profitieren paradoxerweise auch in der Krise. Sie können zwar weniger Autos verkaufen, aber diese Autos verkaufen sie für viel höhere Preise. Rabattschlachten gibt es nicht mehr. Also müsste man ja theoretisch sagen, ja, die Autokonzerne müssen jetzt auch eine Übergewinnsteuer zahlen. Das wird alles extrem schwierig. Trotzdem, obwohl das in gewisser Weise ein bisschen ungerecht ist, wenn man sagt, wir nehmen jetzt nur die Ölkonzerne, die greifen uns jetzt mal raus, bin ich dafür. Und zwar letztlich gar nicht aus ökonomischen Gründen, sondern aus politischen Gründen. Also wir haben einfach das Problem, dass es sowieso strukturell eine ständige Spannung gibt zwischen der Demokratie und dem Kapitalismus. Denn Demokratie sagt, alle Menschen sind gleich und deswegen hat jeder eine Stimme. Und der Kapitalismus mit dem Privateigentum führt dazu, dass sich das der Reichtum immer bei wenigen ballt und es eine enorme ökonomische Ungleichheit gibt und ganz wenige Menschen ganz viel ökonomische Macht haben. Und das ist sowieso ein Problem, wenn politisch gesagt wird, alle sind gleich und dann erleben die Leute aber, dass sie ökonomisch total ungleich sind. Und jetzt wird es gefährlich, nicht? Weil jetzt haben die Leute das Gefühl, ich muss hohe Gaspreise zahlen und die Ölkonzerne, die gewinnen. Und damit da kein Rechtspopulismus entsteht, muss man, glaube ich, als Staat ganz unbedingt diese Übergewinnsteuer einführen. Und das ist ja auch genau das, interessanterweise, was Italien gemacht hat, Draghi.
Ja, aber es ist auch, die haben auch eine andere Steuergesetzgebung als wir. Also juristisch gesehen ist das Ganze deswegen auch so diskutiert bei uns, weil es eben nicht so einfach ist und weil man eben nicht sagen kann, bestimmte Unternehmen zahlen diese Steuer und die anderen nicht. Theoretisch müsten alle diese Steuer zahlen.
Ja, das ist
da haben wir wieder die Gerechtigkeit, ne?
Ja, natürlich. Das ist dann auch der Gleichheitsgrundgesetz im Grundgesetz und so. Ich sage ja nicht, dass das einfach ist, aber ich glaube, dass man sich diesem Gedanken irgendwie nähern sollte, weil sonst das politisch gefährlich wird.
Der Fall der RBB-Intendantin Patricia Schlesinger erregt nach wie vor die Gemüter. Was wir wissen, dass sie zuletzt für ein Jahresgehalt von 303.000 Euro gearbeitet hat, ein 435 PS Audi mit integrierten Massagesitzen auf Senderkosten gefahren ist und vor allem aber ein zu enges Verhältnis gepflegt hat oder einen zu lockeren Umgang mit dem Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf, der quasi sowas wie der Senderchefkontrolleur ist, ihr also eigentlich ein bisschen auf die Finger gucken sollte. Nun hat sie erste Konsequenzen gezogen und ihr Amt als ARD-Vorsitzende abgegeben, Intendantin ist sie noch. Ulrike Herrmann von der Taz ist bei mir. Sie sind Journalistin und haben die Wirtschaftsexpertise. Die Thematik dürfte Ihnen also vertraut sein. Wundern Sie sich noch?
Ja, also ich meine, das Interessante wird sein, würde ich mal einschätzen, so dass, wenn dann die Compliance-Abteilung das alles durchleuchtet hat und da gibt es ja auch noch Rechtsanwälte, die sich das alles angucken, also alles auch jetzt auf Betreiben des RBB, wird rauskommen, dass das eigentlich formal alles mehr oder minder in Ordnung war und es keinen Grund für den Rücktritt gibt. Trotzdem ist das keine Entlastung für Frau Schlesinger, sondern was sich da zeigt, ist eine wahnsinnige Instinktlosigkeit. Also das ganze Geflecht, das sich da zeigt zwischen ihrem Mann und Herrn Wolf, dem Verwaltungschef, und den Beraterverträgen für ihren Mann und so. Das glaube ich, befeuert dann eben auch diese Unzufriedenheit und die Wut der Mitarbeiter und auch der Zuhörer, ist eben diese naive Bedienungsmentalität. Also es ist einfach okay, dass die freien Mitarbeiter des RBB ganz wenig verdient und ich als Chefin, ich mache mir da die Taschen voll. Jetzt muss man mal sagen, das gehört auch zur Fairness dazu, Frau Schlesinger ist nicht die Einzige. Alle Intendanten in der ARD bedienen sich. Also mit ihren 303.000 Euro ist Frau Schlesinger ja noch eine arme Maus im Vergleich zu dem, was andere ARD-Intendanten haben.
Das war ja, glaube ich, auch so ein bisschen ihre Argumentation. Ich will das, was andere auch haben, was mir zusteht.
Ja, und da sie eine Frau ist, muss man ja sagen, ist das eigentlich erstmal der richtige Ansatz. Also wenn zum Beispiel Tim Buro vom WDR weit über 400.000 verdient, dann ist natürlich die Frage, warum soll ich denn nur 300.000 verdienen? Nur was dann in der gesamten ARD komplett aus dem Blick gerät, ist die Frage, was mache ich eigentlich, um hier 300.000 tatsächlich zu verdienen? Also diese Idee, ich bin Chef, ich muss mir die Taschen vollstopfen, die ist in der gesamten ARD total verbreitet. Und da müssen alle ran. Also das muss ganz klar sein, dass man nicht mit den öffentlichen Geldern derartig haushalten kann.
Das, finde ich, ist für mich der springende Punkt. Weil wir reden ja oft über hohe Gehälter. Die ganze Wirtschaftsdebatte um die Banken damals ist mir im Kopf geblieben, wo man auch fragen konnte, überhaupt, braucht ein Mensch so viel Geld? Also diese ganz große Frage stellen kann. Aber öffentlich-rechtlicher Rundfunk, dass ausgerechnet die Intendantin eines öffentlich-rechtlichen Senders sozusagen die Chefin der Journalistin, die von denen man erwartet, dass sie besonders moralisch integer sind, sich sowas leistet, ist vielleicht besonders pikant?
Ja, wie gesagt, alle machen das. Also jetzt auch zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wo die Wut über den Dienstwagen herkommt, mir ein Rätsel, nicht? Also also wenn man das faktisch anguckt, ist es so, sie hat den Dienstwagen mit seinen 435 PS, das war mir übrigens neu, dass der so viel PS hat, aber egal, für 70% Nachlass bekommen, also ganz billig, nicht? Das heißt dann in der Autobranche Regierungspreis. Das Gleiche läuft auch im Bundestag oder bei der Kanzlerin, nicht? Die werden billig abgegeben, diese schicken Autos an die Regierung. Das ist natürlich implizit, ist das Korruption. Weil die Autobranche gibt diese Wagen so billig ab, damit dann die ganze Politik die so toll findet, dass sie ständig gehätschelt werden. So, aber da hat Frau Schlesinger auch nichts anderes gemacht, als alle machen. Was ich den eigentlichen Skandal finde, ist jetzt nicht, dass sie da eine Limousine hat, die auch noch billig war, sozusagen.
Das muss man ja auch sagen, das kam hinten dran, ne? Die Vorwürfe dieses Umgangs waren schon selbst.
Aber was eben der Witz ist, und da finde ich dann wieder, das geht gar nicht, ist ja, dass sie diesen Dienstwagen nicht selber fährt, sondern mit Chauffeur. Und das nutzt sie dann auch privat. Das heißt, das ist wiederum für die Gebührenzahler richtig teuer, dass Frau Schlesinger sich auch in ihrer Freizeit vom Chauffeur durch die Gegend kutschieren lässt. Und das sind alles, das ist so eine feudale Mentalität. Ich habe jetzt einen Posten und jetzt bereichere ich mich, der ganz generell in der gesamten ARD überdacht werden muss. Wenn das jetzt so wäre, dass nur bei Frau Schlesinger so eine Art Exempel statuiert wird und der Rest macht weiter, fände ich das gerade als Frau ganz problematisch, weil mein Verdacht ist natürlich auch, dass es nicht ganz zufällig ist, dass es jetzt eine Frau trifft, nicht? Und die Männer geschont werden und alle hinterher weitermachen wie bisher, sondern diese Kultur muss sich ändern, dass alle denken, sie könnten sich da einfach mal bereichern.
Und diese Kultur muss sich aber vielleicht nicht nur in der ARD, sondern auch anderswo ändern. Was Sie am Anfang gesagt haben, möglicherweise wird am Ende rauskommen, da haben wir gestern schon drüber gesprochen, Compliance-Regeln, sie hat eigentlich gar nichts falsch gemacht, dass Compliance-Regeln nicht unbedingt heißen, dass man sich moralisch korrekt verhält, ne? Und dass
die Regeln müssen selbst geändert werden.
Dass man für Führungskräfte einfach andere Maßstäbe anlegen müsste.
Nee, der Punkt ist, die Regeln sind falsch. Sie hat sich wahrscheinlich regelkonform verhalten, weitgehend. Ich weiß jetzt nicht, was mit diesem Essen ist, die sie zu Hause hatte und dann dienstlich abgerechnet hat. Das ist wahrscheinlich ein Problem. Aber
das
ist,
Kleinste wahrscheinlich.
Das ist ja aber wirklich letztlich eine Bagatelle. Sondern nein, der Fall Schlesinger muss dazu führen, dass die gesamten Vergütungsregeln in der ARD völlig geändert werden. Nicht, weil rauskommen wird nämlich, sie hat sich regelkonform verhalten.
Jetzt noch ein paar Worte zum Corona-Winterfahrplan, der diese Woche veröffentlicht worden ist, inklusive Winterreifen und Schneeketten im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes. Damit sollen wir jetzt alle wissen, wo es lang geht für den Fall der Fälle. Ulrike Herrmann von der Taz ist bei mir. Es gibt da ja diverse Haltestellen in diesem Fahrplan. Ich habe mir den mal ausgedruckt. Mein Eindruck ist allerdings vollkommen unklar, um mal im Bilde zu bleiben, wann welcher Bus fährt. Klar ist, dass nichts klar ist, oder wie ist das bei Ihnen?
Ja, ich meine, das Problem ist, also erstens weiß man ja sowieso nicht, wie der Virus sich verhalten wird und welche Mutation kommt. Und dann hat man in Deutschland das Problem, dass eine Ampel regiert und dass da SPD und FDP sich einigen müssen. Und das Problem ist, die FDP hat ja praktisch kein Programm und keine Inhalte. Es gibt drei Punkte, die für die FDP wichtig sind.
In Sachen Corona?
Nee, insgesamt. Ich komme jetzt, das gesamte Programm der FDP in der Wahl bestand aus drei Punkten. So, und die kennen wir auch schon alle, weil die ständig auftauchen. Punkt eins ist Steuern senken für die Reichen und Schuldenbremse einhalten. So, zweiter Punkt ist kein Tempolimit und drittens ist keine Corona-Maßnahmen. Wir sind hier die Partei der Freiheit. Und dadurch, dass die FDP sonst kein Programm hat, sondern nur diese drei Punkte hat, ist es für sie zentral, dass jetzt diese Corona-Freiheit, nicht, und Freiheitstag und was sie schon alles ausrufen wollten, dass das nicht gefährdet wird.
Und das mit dem Schuldeneinhalten im Moment ja auch schwierig ist.
Ja, eben, nicht? Die anderen Punkte kriegt man auch nicht durch und überhaupt fragt sich jeder, was Lindner eigentlich macht. So, und deswegen stehen die da total auf der Bremse. Und muss ich jetzt mal deutlich sagen, Gesundheitsminister Lauterbach echt leid.
Naja, aber es sind zwei Parteien, die da sind. Die SPD und Grünen, die hätten ja versuchen können, sich mehr durchzusetzen. Also ich muss sagen, ich finde es schon erstaunlich. Das kam am Donnerstag raus, weil wir morgens am nächsten Tag festgestellt haben in der Redaktionskonferenz, keiner weiß jetzt so richtig, was eigentlich angesagt ist. Fragen wir nochmal nach. Haben also vorgestern nochmal nachgefragt bei einer SPD-Politikerin. Und die hat mir dann eigentlich auch nicht sagen können, was in Restaurants ab Oktober gilt, weil ja die Länder selber entscheiden können, weil da steht Maske, Test, frisch geimpft. Da fragt mich gestern Abend, die Frage konnte ich nicht beantworten. Eine Freundin, muss ich mich jetzt alle drei Monate neu impfen lassen?
Ich glaube, das führt tatsächlich zu extremer Verwirrung, weil da ja zwei Dinge parallel laufen. Das eine ist, wie lange bin ich als Geimpfter geschützt gegen einen schweren Verlauf? Ziemlich viele Monate.
Mhm, genau.
Punkt zwei, wie lange bin ich als Geimpfter nicht ansteckend für andere, falls ich eine Infektion habe und es noch nicht gemerkt habe? Und dieser Teil, dass man für die anderen nicht ansteckend ist, das geht schneller verloren. So, deswegen diese drei Monate. Das kapiert aber keiner, dass das zwei verschiedene Dinge sind, ob ich andere anstecken kann oder ob ich selbst gegen einen schweren Verlauf geschützt bin. Und dadurch fragen sich jetzt alle, ob sie sich jetzt ständig impfen lassen sollen.
Was ja de facto niemand tun wird und auch niemand wollen kann.
Nee, genau. Nee, und was auch, ja. Und aber die Alternative wäre ja, dass man sagt, also dann sagen auch die Leute aus den Restaurants, ja, wer soll denn das alles kontrollieren, ob die Leute geimpft sind, ob sie genesen sind, ob das drei Monate her ist. Aber die Wahrheit wäre dann eben, dass alle immerzu überall mit den Masken sitzen müssen. Das wollen aber, glaube ich, die meisten Deutschen auch nicht.
Das ist ja auch beim Essen im Restaurant schon schwierig. Deswegen finde ich diese Regel am allerabsurdesten, dass das ja die Alternative ist, Maske oder Test. Aber dann laufe ich bis zu meinem Tisch und neben mir sitzt dann eng kuschelnd jemand, den ich gar nicht kenne, möglicherweise ungeimpft.
Ja, genau. Also immer wieder ist die gleiche Erkenntnis, etwas, was natürlich Lauterbach auch immer sagt, wenn sich alle Deutschen impfen lassen würden, gäbe es diese ganzen Themen nicht, weil dann Corona sich nicht durchsetzen
könnte.
Wäre
das Ihre Ansage? Alle ja. Deutschen impfen lassen?
Ja, also ich bin auch für die Impfpflicht. Aber das ging ja auch nicht wegen der FDP.
Ulrike Herrmann von der Taz war bei mir und hat mir am Anfang verraten, so ein Riesenfußballfan ist sie nicht. Also Fußball-Bundesliga ist nicht heute ihr Thema, ne?
Nein, ich habe einfach gar keine Ahnung, muss ich zugeben.
Das muss man ja auch nicht. Man kann sich ja rein theoretisch trotzdem interessieren, aber muss man auch nicht. Man kann auch was ganz anderes machen. Zum Beispiel, was machen Sie heute so, ne?
Nur arbeiten, das ist jetzt echt peinlich, aber ja, ich muss noch zwei Sachen machen.
Dann wollen wir Sie jetzt hier entspannt entlassen aus der Sendung. Vielen Dank für den Besuch, freue mich aufs nächste Mal.
Danke.